Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In Brüssel läuft der EU-Sondergipfel über ein geplantes Milliardenprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise. Die EU-Kommission hatte Ende Mai ein Konjunktur- und Investitionsprogramm vorgeschlagen in Höhe von 750 Milliarden Euro. Da sind aber etliche Fragen noch umstritten. Dieser Gipfel ist für 2 Tage angesetzt und es ist der erste seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März. Stefan Detjen ist unser Korrespondent vor Ort. Herr Detjen, normalerweise sitzen ja da Regierungschefinnen und Ministerpräsidenten eng nebeneinander. Dazu kommen jede Menge Menschen aus den Delegationen. Das ist ein großes Gewusel. Wie ist es heute?
Ja, das ist natürlich anders. EU-Gipfel unter Corona-Bedingungen. Das heißt, die Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen in einem Saal. Jeder durfte nur eine begrenzte Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitbringen, die dann auch in dem Saal sein können. Begrüßung, nicht mit Handschlag, sondern mit Masken und viel Ellenbogen-Kicks hat man da gesehen. Aber fröhliche Gesichter am Anfang. Ich glaube, die haben sich auch gefreut, dass sie jetzt mal wieder physisch zusammen sein können, dass sie diese schwierigen Verhandlungen von Gesicht zu Gesicht aushandeln können. Und am Anfang gab es sogar was zu feiern. Es gab 2 Geburtstage. Der portugiesische Premierminister Antonio Costa wird heute 59 und Angela Merkel feiert hier heute ihren 66. Geburtstag. Bekam Rotwein, Burgunder vom französischen Präsidenten geschenkt und eine Flasche Rosenöl vom bulgarischen Premierminister Boyko Borissow.
Das sind also die Ankunftsgeschenke für die Bundeskanzlerin. Wenn wir jetzt mal auf den Inhalt gucken. Es geht um 750 Milliarden Euro, die die EU-Kommission an den Finanzmärkten aufnehmen will und dann das Geld verteilen will, investieren will in die europäische Wirtschaft. Es gibt Bedenken, vor allem, ich zähle sie mal auf, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande sind skeptisch. Ist abzusehen, ob es einen Kompromiss geben wird?
Naja, ich würde mal sagen, in Europa hat es am Ende immer irgendwann einen Kompromiss gegeben. Aber wie der aussieht und wann der kommt, ob an diesem Wochenende oder ob später, das ist im Augenblick wirklich vollkommen offen. Die Differenzen sind wirklich sehr groß. Das haben verschiedene der Staats- und Regierungschefs auch am Anfang beim Hineingehen in das Ratsgebäude gesagt. Und nach dem, was wir hören, ist der härteste Widerstand, die größte Hürde, die da zu überwinden ist, das sind die Niederländer. Der niederländische Premierminister Mark Rutte weiß, dass er am Ende des Tages dann für was auch immer er hier aushandelt, dann eine Mehrheit in sein Parlament, wie alle, gewinnen muss. Aber der hat eine besonders knappe Mehrheit, gerade mal 1 Stimme mit seiner Regierungskoalition in den Niederlanden. Also der muss dann auch zu Hause wieder besonders viel Überzeugungsarbeit leisten. Und der hat deswegen auch am Anfang nochmal, wir können uns das nochmal anhören, deutlich gemacht, wo für ihn eines der Hauptprobleme liegt. Er hat nochmal gesagt, nein, nein, ich bin immer dagegen gewesen, dass diese Hilfen als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden an bedürftige Länder. Er wollte das als Kredite haben.
No, no, I don't want that. But if they want loans and even yes. grants, then I think it's only logical that I can explain to people in the Netherlands and other countries that in return those reforms have taken place.
Also er sagte nochmal, nein, nein, ich wollte nie diese Zuschüsse, ich wollte das immer als Kredite haben. Und wenn ich dann nach Hause komme und schon erklären muss, ich habe da einem Kompromiss zugestimmt, dann muss ich meinen Leuten in den Niederlanden eben erklären, dass es im Gegenzug dafür von den Empfängerländern echte Reformen gibt. Das reißt so eines der Hauptproblemsfelder auf.
Das ist ein großes Problem. Es gibt auch andere Vorbehalte, zum Beispiel über die Frage, ob dieses Geld mit Zielen verbunden sein will. Es gab ja die Idee von der EU-Kommission, dass entweder Klimaziele oder auch Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit mit den Geldern verknüpft sein sollen. Da ist vor allem Polens Ministerpräsident sehr skeptisch, aber auch die Ungarn. Ist hier eine Lösung in Sichtweite?
Genau, auch das eine der Forderungen der von den Niederländern sehr deutlich nochmal vorgebracht. Wir verknüpfen, wir wollen das mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit, also diesem großen Konflikt mit den osteuropäischen Ländern, mit Polen, mit Ungarn, wollen wir das verknüpfen. Wir wollen nicht, dass da Zuschüsse einfach in diese Länder fließen, die dann nach Gutdünken der Regierungen verteilt werden. Und da ist eben auch diese Verknüpfung Rechtsstaatlichkeit. Also das ist schon sehr kompliziert. Es geht um die Frage, nach welchen Kriterien wird überhaupt Bedürftigkeit bemessen? Geht es da um Arbeitslosenzahlen? Geht es um Wirtschaftsdaten der jüngeren Zeit? Aber dann eben auch die Verknüpfung mit Reformauflagen, mit Rechtsstaatlichkeit. Auch die Frage, welche Zustimmungserfordernisse sind dann im Rat nochmal definiert dafür? Muss der Rat solchen Zuschüssen dann am Ende einstimmig zustimmen, wenn sie ausgegeben werden sollen? Reichen einfache Mehrheiten? Das ist alles ungelöst im Augenblick. Wir können es auch noch mal anhören, wie Angela Merkel das sagte. Da hören Sie dann auch schon die Skepsis der Kanzlerin, dass es da zumindest zu einer schnellen Einigung jetzt kommt.
Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen. Wünschenswert wäre es. Dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller.
Also das war heute Vormittag. 8 Stunden sitzen die jetzt schon zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass heute Abend die Vorschläge von Ratspräsidenten Charles Michel möglicherweise nochmal überarbeitet werden, dass man morgen dann nochmal eine neue Verhandlungsgrundlage hat. Aber ob es dann an diesem Wochenende zu einem Ende kommt, das werden wir wahrscheinlich frühestens morgen Nachmittag sehen.
Es ist ja bei diesem Gipfel auch so, Herr Dietjen, dass zusätzlich zu diesem Milliardenprogramm wegen der Corona-Krise auch noch der Finanzrahmen der EU abgesteckt werden soll bis 2027. Da geht es um 1 Billion Euro, 1.000 Milliarden. Sind diese Verhandlungen unabhängig von den Corona-Fragen?
Da ist inzwischen eigentlich alles mit allem verknüpft. Über diesen mehrjährigen Finanzrahmen, 7 Jahre bis 2027 wird er dann gehen. Da hat man ja schon im Februar versucht, eine Einigung hinzubekommen. Die hat man da nicht bekommen. Jetzt ist das Verhandlungspaket noch mal größer geworden. Und auch zu diesem mehrjährigen Finanzrahmen braucht es dann natürlich am Ende die Zustimmung von allen. Das heißt, jedes einzelne Land hat da am Ende auch wieder faktisch eine Vetomacht dann. Das zeigt, wie schwierig das ist. Und deswegen ist es eine der Fragen, die hier im Raum stehen, kann das sein, dass man dann am Ende einfach noch mal mehr Zeit braucht, dass man möglicherweise morgen, vielleicht auch nach einer langen Verhandlungsnacht zum Sonntag hin, dann nicht zu einer Einigung kommt. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das am Anfang ganz salopp gesagt.
Ich habe Zeit, ja, ich bleibe gern länger. Wir können uns schon nächste Woche wieder treffen.
Also kann möglicherweise nächste Woche dann nochmal weitergehen. Also da haben wir dann auch noch viele Gelegenheiten, miteinander zu sprechen.
Für den Moment erstmal vielen Dank, Stefan Dietjen. Er beobachtet für uns den EU-Gipfel in Brüssel.